ARD.
MDR Kultur. Café.
Dazu begrüßt sie heute Kerstin Poppendick und mir gegenüber sitzt die Musikerin mit den aktuell besten Texten, den besten Arrangements und dem besten Klamottenstil. Oha. Mine!
Was soll ich denn darauf jetzt sagen? Ich bin ganz rot. Vielen Dank.
Eine Frau ganz in Gold heute.
Ja, heute bin ich ganz in Gold, ja.
Ich hätte mich total darauf gefreut, dass du heute kommst und gleichzeitig hatte ich aber auch ein bisschen Angst, weil ich weiß um deine Begeisterung für Knoblauch und ja. Ich weiß um meine Abneigung für Knoblauch.
Heute kein Knoblauch gegessen.
Ja, super, weil Knoblauch ist ja wirklich sowas, das spaltet ja das kulinarische Deutschland in Lieber und Hasser. Was magst du daran? Ist es der Geschmack, der Geruch? Warum?
Ich liebe den Geschmack, ich liebe auch den Geruch tatsächlich. Ich bin eh so sehr geruchssensibel. Aber auch geruchseuphorisch, wenn ich irgendwas rieche, was ich gut finde, dann macht mich das richtig glücklich und tauchen Bilder in meinem Kopf auf. Und Knoblauch kann das einfach sehr, sehr gut. Also ich finde, Knoblauch macht fast jedes Essen besser. Ich koche sehr viel mit Knoblauch. Ich mache fast überall Knoblauch rein, aber auch Zwiebeln. Ich mag auch angebratene Zwiebeln, lösen auch viel Freude in mir aus, aber ich würde fast Knoblauch noch über Zwiebeln stellen.
Ich habe gehört, du hast tatsächlich deinen letzten Geburtstag mit einer riesengroßen Knoblauchparty gefeiert.
Eine Aioli-Party war das. Mhm. Weil Aioli ist nämlich dieses Jahr 1000 Jahre alt geworden. Ich habe das mal gegoogelt, da war ich 31 und dann habe ich gesehen, dass Aioli 1000 Jahre alt wird, wenn ich 38 werde. Und dann habe ich ein Konto angelegt und habe monatlich Geld beiseite gelegt, damit ich dann eine große Party feiern kann im Namen Aiolis. Und es gab viel Aioli, Brot und Pommes. Und meine ganzen Freunde waren da. Und es war super schön.
Du hast aber auch eine Liebe für Eis, also Eiscreme.
Richtig.
Hast du schon mal Knoblauch-Eis probiert?
Nee, aber das wird mich auch nicht so turnen. Ich mag eigentlich eher so klassische Eissorten. Du?
Na, ich sowieso nicht, aber ich wiederum liebe total Spargel und habe wirklich mal irgendwo gesehen, dass es Spargeleis gibt und musste das natürlich probieren, aber fand dann doch Spargel gekocht oder in Butter gebraten deutlich leckerer als Eis.
Verstehe ich, ja.
Zu Gast ist heute die Musikerin Mine. Ist es eigentlich zu wenig, wenn ich nur sage Musikerin? Was würdest du sagen, wenn du dich vorstellen sollst?
Ich sage auch immer Musikerin. Also eigentlich stelle ich mich nie als Musikerin vor. Sondern wenn ich mal frage, was ich beruflich mache, dann sage ich auch, ich bin Musikerin.
Mhm. Ja. Mine ist dein Künstlername, gleichzeitig dein Spitzname. Eigentlich steht auf deinem Ausweis und auch auf deinem Reisepass wahrscheinlich Jasmin Stocker. Wann wirst du denn noch Jasmin genannt?
Von allen meinen Freunden.
Echt?
Ja, also meine Freundinnen nennen mich alle Jasmin. Die wenigsten nennen mich Mine.
Findest du das besser? Weißt du so diesen Unterschied zwischen Künstlerin, Mine, Privatperson, Jasmin?
Nee, weil, also ich muss ja sagen, ich habe ja nicht so ein alter Ego oder so. Für mich ist das da relativ nah dran. Also ich schreibe ja auch über Dinge, die mich als Privatperson berühren und irgendwie umtreiben. Deswegen stört mich das nicht. Aber oft ist es trotzdem eine größere Nähe, wenn mich jemand Jasmin nennt, weil ich halt vorher auch schon Jasmin genannt wurde und ich die Leute einfach länger kenne. Also die meisten, die mich Mine nennen, habe ich in den letzten 10 Jahren kennengelernt. Und die anderen kennen mich halt schon länger.
Ja.
Deswegen, ja, ist das irgendwie so ein bisschen privater gefühlt, aber ist mir eigentlich wurscht. Ja. Ich mag beides.
Weil ich dachte immer, das ist so dein Spitzname aus Kindertagen. Warst du so die kleine Mine, die soll jetzt aus dem Kindergarten abgeholt werden. Und dann hat sich das so in deine Karriere reingezogen.
Nee, ich hatte mal eine ganz kurze Phase, die hat sich aber im Kindergarten war das, da hat mich mal jemand Mine genannt, aber das hat sich nicht etabliert und ich habe das auch vergessen gehabt. Ich habe über ein Jahr überlegt, wie ich mein Projekt nennen möchte und dann ist mir das irgendwann beim Autofahren eingefallen und dann dachte ich, das passt perfekt, weil es kurz ist und irgendwie trotzdem noch mit meinem Namen zu tun hat. Ich hätte mich jetzt nie Jasmin Stocker genannt, weil ich fand es immer blöd, so Vor- und Nachname. Bei anderen KünstlerInnen fand ich das immer so ein bisschen unspannend, deswegen fand ich das dann besser. Mhm.
Im Februar, da ist dein aktuelles Album erschienen, Baum, dein 5. Soloalbum. Und nach dem Album ist ja der Klassiker, nach dem Album kommt die Tour. Die läuft jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Du warst auch unter anderem in Leipzig und hast auch in Dresden gespielt. Was war denn so das Highlight bisher?
Boah, super schwer zu sagen. Ich glaube, einer der Highlights war auf jeden Fall der Auftritt der Fortissi Bros, weil wir hatten auf 3 Konzerten die Fortissi Bros dabei. In Leipzig waren sie auch dabei. Das war schon sehr besonders, weil ich mag halt so ein Hybrid auch aus verschiedenen Kunstrichtungen und die machen ja klassische Chor, sind Männerchor mit klassischer Musik und es war super schön, dass sie da nochmal einen Teil beigetragen haben und denen zuzuhören. Das war sehr faszinierend.
Und das Schöne ist ja, die Tour ist ja auch noch nicht zu Ende. Jetzt kommen erstmal die Festivals und dann bist du im August ja auch nochmal in Leipzig.
Genau.
Also, da steht ja schon noch einiges an. Ich habe vorhin schon gesagt, für mich eine der Frauen mit dem besten Klamottengeschmack in der Musikszene, heute ganz in Gold. Ich habe aber auch schon ganz viele andere Outfits gesehen bei dir. Und das wirkt immer so, als würdest du dir wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, was du anziehst. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben?
Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken, by the way. Ich bin sehr spontan. Ich weiß aber schon auch oft, was ich cool finde, was mir gefällt und bin so eher so ein Initiativaussucherin. Ich mag gerne weite Sachen, aber ich mag auch die Kombination aus nackter Haut und weiten Sachen. Ich mag gern Unisex-Klamotten. Ich kenne mich auch in der Modebranche gar nicht aus. Also ich habe keine Ahnung von Marken oder so. Ich bin neugierig und mag es, mich auszuprobieren. Ich habe das schon als Teenager gemocht, aber da war das natürlich eher ein Problem, wenn man dann nicht so anpassungsfähig ist und plötzlich mit so komischen Stulpen in die Schule kommt. Das wurde dann nicht so gut angenommen. Ich habe jetzt eher so das Gefühl, Berlin lässt mich auch so mehr ausprobieren, ohne dass das jetzt groß auffällt und beguckt wird. Und da fühle ich mich sehr frei. Das mag ich gerne.
Und wenn du auf der Bühne bist, hast du da spezielle Bühnenoutfits?
Ich habe Outfits, die ich in dem Alltag dann nicht trage, weil ich Angst habe, dass ich sie versaue oder kaputt mache. Aber ich würde prinzipiell eigentlich Sachen, die ich auf die Bühne trage, auch immer in meiner Freizeit anziehen.
Ja. Ja, und zu deinem Stil gehören natürlich auch die Brillen.
Ja.
Wie viele hast du eigentlich mittlerweile?
So 60.
Ah.
So 60 Brillen habe ich, glaube ich.
Haben die einen extra Schrank?
Ich habe eine Vitrine. Ja. Es ist so, ich habe eine Vitrine.
Und dann gehst du erst in deinen Klamottenschrank und entscheidest ganz spontan, was du anziehst. Und dann schreitest du hinüber zur Vitrine, um dann die passende Brille zum Outfit zu suchen.
Genau, so ja? Ist, aber man kann ja auch verschiedene Brillen zum gleichen Outfit kombinieren. Es ist dann eher so, welches Gesicht ziehe ich mir heute an? Wie fühle ich mich heute eher zurückhaltender oder eher schreiender oder bunt oder Sonnenbrille? Ja, ich mag das total, weil ich bin eh so ein Fan von Abwechslung. Ich bin schnell gelangweilt und da kann ich mich dann selber auch irgendwie so jeden Tag anders ausdrücken.
Geht es darum, wie du aussiehst oder kannst du auch damit gucken?
Ich habe mal mir die Augen lasern lassen. Also am Anfang hat es damit angefangen, dass ich es wirklich gebraucht habe, aber inzwischen ist es reine Mode. Ja.
Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da war das kurz vor der Veröffentlichung von Baum, Anfang des Jahres. Und es gibt auf diesem Album ein Lied, das heißt Staub, in dem es um den Abschied von deiner Mama geht, also nachdem sie gestorben ist und du singst darüber, wie sich das jetzt für dich anfühlt, selber Mutter zu sein und was du ihr alles gerne noch erzählt hättest. Und ich habe dich damals gefragt, wie willst du das eigentlich live spielen? Ich würde mir vorstellen, so ein Lied live zu singen, würde ich jedes Mal in Tränen ausbrechen. Jetzt hast du ja schon diverse Konzerte gespielt. Wie ist das denn nun mittlerweile?
Immer noch schwer. Also das heißt, schwer. Ich könnte mich ja auch dazu entscheiden, das nicht zu spielen. Aber es war an jedem Abend anders. Also ich habe gerade zurückgedacht an die Konzerte und es ist immer sehr emotional. Ich muss mir auch immer so kurz mal Zeit nehmen, um kurz mich drauf zu konzentrieren, weil es immer so, also man kann ja nicht singen, wenn man heult. Also es ist super schwer, die Stimme zu kontrollieren, wenn man heult. Aber ich will mich trotzdem ja emotional da reinbegeben, weil sonst fühle ich ja nichts. Ist ja auch irgendwie wichtig. Also diese Waage zu finden, ist nicht so einfach. Manchmal gelingt mir das besser und manchmal schlechter. Aber ich finde es trotzdem schön, den zu spielen, weil es irgendwie auch was mit Loslassen zu tun hat.
Wenn ich richtig liege, ist das ja jetzt die erste Tour, die du als Mutter spielst?
Nee, ich hatte schon eine. Die Hinüber-Tour, da war ich auch schon Mutter.
Okay.
Ja.
2021.
Ja, genau.
Zwillinge geboren. Und ich erinnere mich an Judith Holofernes und an ihr Buch Die Träume anderer Leute, wo es ja vor allem darum geht, wie herausfordernd das Leben als tourende Musikerin mit Kindern ist. Ich meine, jeder Elternteil weiß, wie anstrengend Karriere und Kinder zu kombinieren und zu vereinbaren sind. Aber ich glaube, für jemanden, der regelmäßig weg ist, der Konzerte spielt, der Touren spielt, nicht gerade um die Ecke, ist es natürlich nochmal eine andere Nummer. Wie fühlt sich das für dich an? Wie kriegst du das hin?
Also was mir voll in die Karten gespielt hat, war, dass die Tour schon stand, als ich noch nicht schwanger war, die erste Tour. Und das war nur eine ganz kurze, 8 Tage, 2x4 Tage aufgeteilt. Das heißt, ich war 2x4 Tage weg. Und ehrlich gesagt, ja, als es soweit war, habe ich gedacht, wie soll das gehen? Ich habe wirklich auch einen Tag vor der Tour abgestillt. Das war richtig wild. Aber es war voll gut, dass es so war, weil ich bin dadurch halt direkt wieder reingeslidet und mir hat es halt auch wirklich gefehlt. Also ich brauche das auch und ich finde es auch irgendwie gut, dass man die Möglichkeit hat, sich das so zu nehmen und dann wieder ganz aufgeladen zurückkommt nach Hause. Ich habe auch das Gefühl, ich bin eine viel, viel bessere Mutter, weil ich diesen Ausgleich habe und weil ich mit meinem Partner einfach so ein 50-50-System habe und wir uns, das ist natürlich auch sehr anstrengend, weil wir sind beide selbstständig und es ist halt übelst viel Organisation. Wir haben zu Hause einfach eine Tabelle und die wird jede Woche neu ausgefüllt. Man muss halt sehr viel organisieren einfach, ne, und sich absprechen gut. Aber wenn man da ein gutes Team ist, dann finde ich, ist das das Beste aus Best of Both Worlds sozusagen. Ich kann natürlich bei weitem nicht so viel arbeiten wie früher. Aber ich habe auch das Glück, dass ich jetzt mit einem tollen Management zusammenarbeite und ein System habe, in dem ich mich bewege, wo ich auch sehr viele Sachen abgeben konnte. Und ich habe auch jetzt selbst ein paar Regeln gesetzt, so wie zum Beispiel, ich mache keine externen Produktionen gerade. Also ich arbeite schon sehr viel weniger einfach, weil ich will ja auch quantitativ mit meinen Kindern Zeit verbringen. Die Zeit geht vorbei und ich will am Ende schon das Gefühl haben, ich war dabei.
Verständlich. Mhm. Und jetzt sind Sie so im Kita-Alter, ja?
Ja, Sie sind drei jetzt, ja.
Genau. Mhm. Spielt musikalische Früherziehung bei euch zu Hause eine Rolle?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe Klavier zu Hause, spiele ich manchmal und ich singe, aber die sagen immer, Mama, nicht singen. Die finden es voll kacke, wenn ich singe. Wir hören viel Musik und so, aber ehrlich gesagt, ich lasse es erstmal so laufen, ja. Also, wenn die jetzt da zu mir kommen würden und sagen würden, sie haben da Bock drauf, dann machen wir das, aber ich habe das Gefühl, die sind eher so in so einem Klettermodus, deswegen gehen wir viel klettern und machen so Tonsachen und so, aber keine Pläne für die Kinder schmieden, wenn sie das nicht selber machen.
Und das nächste Kinderalbum oder dein erstes Kinderalbum ist auch noch nicht in Planung.
Nee, das wusste ich aber auch schon von vornherein, dass das nicht so mein Ding ist. Ich liebe es, wenn Leute gute Kindermusik machen. Ich finde ja, die beste Kindermusik kommt auch von Gripstheater. Mhm. Aus den 80ern, da höre ich auch viel von.
Ein Theater in Berlin.
Ja, genau. Ein super, super süßes Theater mit coolen Texten, die irgendwie auch politisch sind. Aber nicht so aufdringlich irgendwie. Also ich finde es total schön. Den Song Baum, Baum, kleiner Baum, den kann ich euch sehr empfehlen. Der ist wirklich, der geht total tief. Aber das überlasse ich, glaube ich, eher Leuten, die das halt können. Ich glaube, bei mir würde da nichts Gescheites rauskommen.
Lass uns doch mal ein bisschen weiter zurückgehen, so 1, 2, 30 Jahre in deine Kindheit. Und zwar bist du aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Stuttgart.
Ja.
War das eine schöne Kindheit?
Ehrlich gesagt, nicht so geil. Das hat aber jetzt nicht bloß mit Stuttgart zu tun. Oh, es gab so viele Probleme. Viel Probleme in meiner Familie, aber auch viel Probleme in der Schule. Ich hatte keine Freunde in der Schule und das war irgendwie nicht so geil. Ich wollte da einfach immer weg. Ich habe immer gedacht, dass es besser wird und deswegen habe ich auch so durchgehalten, glaube ich. Aber ich war nicht so happy. Also ich kann mich auch an schöne Sachen erinnern. Ich war viel draußen, als ich ganz klein war, in meinem Grundschulalter. Da war ich immer sehr viel draußen und bin sehr viel gerannt und habe viel Sport gemacht und so. Und habe viel mich in meinem Zimmer eingesperrt und habe viele Kassetten aufgenommen. Ich habe damals schon Musik gemacht. Aber es gab einfach zu viele Stellschrauben, die so gefehlt hätten, um glaube ich, so eine glückliche Kindheit zu haben, muss ich sagen.
Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass du dich selber als so das klassische Mobbing-Opfer damals bezeichnet hast. Und wenn ich dich aber jetzt sehe, und ich habe dich nur mehrfach erlebt, da sehe ich immer diese unglaublich sympathische, offene, selbstbewusste Frau. Und ich frage mich dann immer, wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, dass es auch nach wie vor viele, gerade junge Mädchen gibt, die unsicher sind, die eben genau solche Probleme vielleicht auch erfahren und sich vielleicht genau das wünschen, eben dahin zu kommen, wo du heute bist. Wie hast du das geschafft? Oder hast du da irgendwas bewusst gemacht? Oder ist es einfach passiert aufgrund des Alters?
Therapie.
Okay.
Ey, ich würde es jedem wünschen. Jedem wünschen. Also ich glaube, dass man dafür auch keine tiefgehenden psychischen Probleme braucht, um Therapie zu machen. Ich glaube, es ist prinzipiell für jede Person ein guter Weg, weil man sich selbst ganz besser kennenlernt und dadurch auch eine viel bessere Empathie für andere Menschen entwickelt. Für die Gesellschaft würde das einfach Step-up bedeuten. Aber vor allem, wenn man eben, und es ist einfach so, wenn man in einem Teenageralter, wo man das Selbstbewusstsein erst entwickelt, wenn man da so Probleme hat, sich irgendwie einzufügen, dann macht das was mit dir. Das ist einfach so. Da kann ich sehr empfehlen, sich in Therapie zu begeben. Also erstmal herauszufinden, wieso ist das überhaupt so, und dann aber auch verhaltenstherapeutisch irgendwie zu üben, sich selber gut zu finden. Das war für mich sehr viele Jahre an Arbeit auf jeden Fall. Ja. Das war nicht gegeben. Okay. Also sich selbst zu mögen ist wirklich schwer. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Nicht bloß Leuten, die Mobbing-Erfahrungen gemacht haben.
Ja. Ist das auch ein Grund, warum viele deiner Texte finde ich unglaublich empathisch? Also wo ich das Gefühl habe, ganz viele Menschen, egal woher sie kommen, wie sie ticken, wie sie aussehen, werden von dir umarmt.
Das freut mich. Aber ja, ich mag Menschen auch. Also ich unterhalte mich gern mit Menschen. Ich bin auch sehr neugierig, interessiere mich auch oft für Biografien von allen möglichen Menschen. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, weil es ja auch, wenn man Menschen prinzipiell besser versteht, dann versteht man ja auch sowas wie Geschichte besser und so. Bei mir hat es immer schon sehr früh angefangen. Also ich weiß noch, als ich so zum ersten Mal so mit 10 oder 9 oder so mich mal mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe. Und mich hat das total fertig gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie kann das überhaupt sein? Also wie passiert sowas? Und es ist halt auch, es ist ja auch Teil von so Psychologie und Empathie, Verständnis. Wie kann es denn sein, dass Menschen so zueinander sind und durch was wird was ausgelöst? So, das interessiert mich einfach, ist irgendwie so ein Interessengebiet, das mich schon immer interessiert hat.
Und dann bist du nach Mainz gegangen, zum Studium, an die Musikhochschule und hast da Jazzgesang studiert.
Ja.
Und danach als Dozentin auch dort gearbeitet.
Ja.
Was für eine Lehrerin, was für eine Dozentin warst du?
Da musst du die SchülerInnen fragen, die Schmidt. weiß ich nicht.
Kannst du streng sein?
Nee. Also, was heißt streng? Ich versuche zu fordern, ja, aber ich habe ja mit Erwachsenen gearbeitet, ich habe kurz auch mit Jugendlichen gearbeitet, aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich erwachsene Menschen unterrichtet, das heißt, die wollen ja auch in diesen Unterricht gehen, die haben sich dafür entschieden, das heißt, ich muss ja keine Autoritätsperson sein, ich bin Fan von Augenhöhe und vor allem bin ich Fan von individuellem Unterricht. Also ich finde, Schema F finde ich meistens funktioniert überhaupt nicht, sondern man muss erstmal gucken, was ist es überhaupt für eine Person und was möchte diese Person lernen, weil wenn ich einfach versuche, dieser Person irgendwas beizubringen, was ich denke, das wichtig ist, dann kann ich Menschen damit nicht abholen. Und dann kann ich sie vor allem nicht motivieren. Ich glaube, es ist erstmal immer gut herauszufinden, wohin soll die Reise gehen und dann, wie kann ich dieser Person dabei helfen, dahin zu kommen, wo diese Person hin möchte, mit dem, was ich eben geben kann. Und da sind auch mal oft meine eigenen Grenzen erreicht. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch voll wichtig als Lehrerin, dass man irgendwie weiß, das kann ich dir nicht beibringen. Vielleicht musst du da jemand anders fragen, weil ich weiß das halt nicht. Man ist halt nur in dem gleichen Berufsfeld unterwegs, ein bisschen länger, weil man schon älter ist. Aber im Prinzip ist man ja gar nicht unterschiedlich, finde ich, in so einem studentischen Rahmen. Da bewegt man sich ja eigentlich auf Augenhöhe.
Dein Musiklehrer an der Schule war ja enorm wichtig für dich.
Ja.
Weißt du, ob du auch einen ähnlichen Effekt bei irgendeiner deiner Schülerinnen, deiner Schüler hattest? Gibt es da noch so einen Kontakt?
Weiß ich nicht, ob das für die so ausschlaggebend ist. Aber ich habe da tatsächlich mit einigen noch Kontakt. Ich habe sogar mit einigen schon zusammengearbeitet, die ich da im Pop-Akademie-Rahmen zum Beispiel kennengelernt habe. Also es inspiriert mich ja auch krass, wenn die mich dann reingucken lassen in ihre Arbeit und dann komme ich in Kontakt mit manchmal Musik, die ich so gar nicht entdeckt hätte.
Du hast gerade schon die Pop-Akademie angesprochen in Baden-Württemberg. Da hast du Producing and Composing studiert. Was war denn da für dich wichtiger? Du hast gerade schon gesagt, es sind Kontakte entstanden. Ist es das, Kontakte knüpfen, sich inspirieren zu lassen oder ist es der Lehrstoff?
Kontakte. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es Kontakte, aber es ist eine Kombi gewesen aus beiden, weil eigentlich habe ich, als ich mich beworben habe an der Pop-Akademie, wollte ich gar nicht studieren unbedingt, sondern ich hatte angefangen zu produzieren, erste Songs zu schreiben und dachte, ich bräuchte jemanden, der das produziert. Ich habe gedacht, ich kann das nicht selber. Und dann dachte ich, wie finde ich denn jetzt jemanden, der da bereit ist, mit mir zu arbeiten? Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, guck doch mal in der Pop-Akademie, da gibt es ganz oft junge ProduzentInnen, die vielleicht Bock haben auf sowas. Und dann habe ich im Internet geguckt und habe gesehen, dass die Aufnahmeprüfung, dass die Abgabe 2 Tage später oder so war. Und dann habe ich das einfach so spontan gemacht und habe dann da angefangen zu studieren. Der Lehrstoff hat mir dann aber auch so gut gefallen, dass ich dann bis zu Ende studiert habe. Ich habe tatsächlich keinen Abschluss, weil ich bin durch die Masterarbeit gefallen, durch die schriftliche. Aber ich habe alle Kurse gemacht und alles durchgezogen, aber halt keinen Abschluss.
Bereust du das?
Nee, weil es war damals halt so, ich hatte die Masterarbeit geschrieben, aber halt echt in so 3 Wochen, weil ich damals schon das erste Orchesterprojekt gemacht hatte. Ich hatte meine erste Tour selber gebucht. Ich habe damals halt alles alleine gemacht. Diese erste Tour stand vor der Türe. Ich habe dafür 1 Jahr lang gearbeitet. Und die DozentInnen haben mich halt durchfallen lassen in der Arbeit, weil sie dachten, ich könnte das besser und ich sollte das nochmal machen. Und dann wusste ich aber, ich müsste dann die Tour ausfallen lassen, wenn ich das nochmal mache. Musste mich entscheiden und dann habe ich mich für die Tour entschieden. Und das bereue ich überhaupt nicht.
Du hast gerade schon gesagt, Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, Künstlerinnen ist enorm wichtig für dich. Du hast zum Beispiel ja das Soloalbum von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Da hast du die Streicher-Arrangements geschrieben. Was hatte dich dann an der Zusammenarbeit zum Beispiel gereizt?
Oh, ich war ja Antilopen-Gang-Fan schon 10 Jahre, bevor ich mit Daniel gearbeitet habe. Da kannten wir uns natürlich noch gar nicht. Ich war nur Fan. Er hat mir damals die Songs geschickt, die ersten Demos, das waren 3 oder 4.
Das heißt, er ist auf dich zugekommen?
Ja, ja. Ich habe mich so krass gefreut. Mhm. Also so krass gefreut. Ich habe sowas ja auch nie vorher gemacht. Mich hat noch niemand gefragt, ob ich für jemand für eine ganze Platte Streicher-Arrangements schreiben will. Habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich auch noch die Demos gehört und ich war in meiner Badewanne. Ich bin aus der Badewanne raus und musste irgendwo hin mit meiner Energie, weil ich das so geil fand. Ja, voll die Ehre für mich, ehrlich gesagt, das machen zu dürfen. Ich mag auch einfach, wie er schreibt. Der ist ein ganz großartiger Musiker.
Also, wir haben schon gesagt, Jazzgesang studiert, danach Producing und Composing. Welchen Einfluss hatte denn all das auf deine Texte? Weil du lernst halt, wie man singt, du lernst halt, wie man arrangiert und wie man macht, dass es alles gut klingt. Aber wann kommen denn dann die Texte rein?
Ich habe überhaupt gar keine Sachen, was Texten angeht, in meinem Studieren gelernt. Mhm. Also ich habe immer schon ja getextet, also schon seit ich klein bin. Aber ich habe mich manchmal mit anderen Studierenden getroffen, die mir gesagt haben, wie sie texten, wie sie Songs schreiben. Da gibt es ja dann auch so, es gibt ja schon so Übungen, ne, die man machen kann, wie zum Beispiel, man nimmt sich ein weißes Blatt Papier und einen Stift und man darf nicht absetzen. Du schreibst einfach die ganze Zeit, du darfst nicht so viel drüber nachdenken, sondern schreibst einfach los und es ist egal, was du schreibst. Und danach guckst du dir das an und nimmst es quasi als Inspiration. Und meistens kommt da tatsächlich auch irgendwas raus. Was ich voll lange gemacht habe, ist auch mit so Mindmaps gearbeitet. Das hat mir wieder eine Bekannte erzählt, mit der ich Jazz studiert habe, Katja Ojewski, Sängerin. Auch ganz tolle Songschreiberin, war auch eine sehr große Inspiration für mich in dieser Zeit. Sie hat eben mit so Mindmaps auch viel gearbeitet und das habe ich auch ganz, ganz viel gemacht. Also erstmal ganz viel zu verschiedenen Themen sammeln und inzwischen mache ich auch viel, dass ich so auf so Forschungsreisen gehe. Beim Album Hinüber zum Beispiel habe ich mich ganz viel mit Sprichwörtern auseinandergesetzt. Da habe ich einfach geguckt, was die bedeuten, wo kommen die her und was für Sprichwörter kenne ich vielleicht noch nicht.
Und hast du von Anfang an Lieder geschrieben oder gab es auch eine Gedichtephase?
Nee, ich habe in meinem Jugendalter habe ich viel so Text ohne Musik geschrieben, ja. Aber das würde ich jemand zeigen. Das ist wirklich, wie man sich das halt so vorstellt bei Teenagern, ne? Total depressive Texte. So tagebuchmäßig halt, ja.
Ja, aber tagebuchmäßig, ich meine auch deine Texte nach wie vor sind ja unglaublich persönlich.
Ja, aber nicht so platt. Ich würde schon sagen, dass die Sachen aus dem Teenageralter schon auch sehr platt sind irgendwie. Hm.
Nee, das stimmt. Also platt ist wirklich das Letzte, was ich sagen würde, wenn es um deine Texte geht. Du singst viel, finde ich, sehr emotional und sehr tief. Also es geht um Selbstzweifel. Coming of Age, wie es in der Literatur immer gerne heißt. So dieses Großwerden, Erwachsenwerden. Wie findet man sich selbst als der Mensch, der man gerne sein möchte? Hast du manchmal darüber nachgedacht, dass du dich damit auch sehr, sehr angreifbar und verletzlich machst? Und hast du dann gezweifelt, diese Sachen auch zu veröffentlichen?
Ja, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe ja das erste Mal mit Mitte, Ende 20 erst Songs veröffentlicht. Ich habe ja vorher schon immer geschrieben, aber ich habe das nie veröffentlicht, weil genau aus diesem Grund, weil ich halt das Gefühl hatte, also so überhaupt über Dinge zu reden, die negativ sind. Das habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Also so, das fiel mir immer super schwer, über Dinge zu reden, die passiert sind. Und das habe ich eben mit Musik dann so verarbeitet. Und das hätte ich aber ja niemandem zeigen können, weil ich wollte ja nicht, dass das jemand weiß. Das war mir ja, also peinlich ist mir das ja immer gewesen. Ich bin ein sehr froher Mensch und ein positiver Mensch auch. aber ich habe sehr düstere, eine düstere Seite auch an mir, aber die kann ich nicht so gut teilen, außer durch Musik. Das muss ich auf jeden Fall erstmal lernen. Und das finde ich auch voll krass. Zum Beispiel, ich habe ganz lange so Covermusik gemacht, um Geld zu verdienen. Also so auf Hochzeiten. Ich war sogar auf dem Kreuzfahrtschiff und so. Ich habe so richtig Animierungssachen gemacht. Und als ich zum ersten Mal mit eigenen Sachen auf die Bühne bin, das ist lampenfiebermäßig nicht zu vergleichen. Ich war so fast schon ein Vollprofi in diesem Cover-Ding. Und dann gehe ich auf die Bühne und singe einen eigenen Song und scheiß mich ein, ja, weil es halt so was ganz anderes ist, einfach sich so nackig zu machen. Mhm. Und am Anfang habe ich ja auch so kryptisch geschrieben, dass man überhaupt gar nicht verstehen konnte. Auch wenn man es wollte, wusste man nicht, worum es geht. Das ist jetzt auch schon ein bisschen anders, aber das musste ich mir auch erstmal so ein bisschen erarbeiten, so das zuzulassen, dass dann halt die Leute das dann wissen. Aber irgendwie gehört es für mich halt auch zu diesem Kunstding dazu, weil Kunst bedeutet für mich, wenn ich sie konsumiere und ich höre halt super viel Musik, dass ich halt mich damit verbunden fühle und es mir hilft beim Verarbeiten von Dingen, beim Trauern, beim Klarkommen einfach. Und ich finde es schön, wenn Kunst sowas kann. Und wenn ich das in meiner Musik hinkriege, dann finde ich das auch schön. Und deswegen bin ich auch mutiger geworden.
Wie gehst denn du gerade bei solchen Sachen dann mit Kritik um?
Ach, ich kann mit Kritik eigentlich ganz gut umgehen. Wenn ich was zeige, dann bin ich meistens schon sehr selbstbewusst in dem, was ich gemacht habe. Ich mag ja die Sachen, die ich mache, selber auch. Die berühren mich selbst. Das klingt vielleicht auch, als ob es ein Ego, aber wenn ich das voll geil finde, dann kann man mir das auch nicht kaputt machen.
Aber ich dachte auch, weißt du, gerade wenn du so von und über dich selbst singst und dann kommt dann halt irgendwie Journalist XY, Blogger XY und sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Dass das ja irgendwie auch persönlich unglaublich verletzend sein muss.
Nö. Also, ich meine, guck mal, Musik ist Geschmackssache. Na, viele finden Musik gut, viele finden Musik scheiße. Und das ist ja auch wichtig so, dass es divers ist. Und ich selber finde auch Musik kacke, die andere berühren. Und ich nehme das nicht persönlich, weil es hat ja mit mir persönlich gar nichts zu tun. Mhm. Ich fand es auch voll witzig, weil es gab bei einem großen Radiosender aus Berlin so eine Gesprächsrunde über mein Album. Und das habe ich nicht gehört gehabt. Also ich höre mir sowieso selten Sachen an. Das ist ja auch seltsam, über sich selbst Sachen anzuhören. Na egal. Auf jeden Fall hat da eine Journalistin das komplett zerrupft. Und ich habe das nur mitgekriegt, weil mir super viele auf Instagram geschrieben haben, oh, die war ja so gemein, das tut mir so leid. Und das finde ich ja gar nicht, was sie da gesagt hat und so. Und dann habe ich mir auch angehört. Da war ich schon neugierig und sie fand es richtig kacke. Und hat es aber auch so ein bisschen zelebriert. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand's voll interessant, also mir das so anzuhören, weil ich es auch interessant fand, was sie dann da so scheiße dran findet und was sie da so triggert, dass sie so scheiße findet. Aber irgendwie hat es mich auch ein bisschen unterhalten. Und also es hat mich jetzt nicht irgendwie runtergezogen oder mir das Gefühl gegeben von, vielleicht soll ich aufhören, Musik zu machen. Ist ja ihre persönliche Meinung und dazu hat sie auch das Recht. Wenn ich in die Öffentlichkeit gehe mit Musik, dann muss ich auch damit rechnen, dass Leute das scheiße finden. Wenn man das nicht aushält, dann glaube ich, ist es auch nicht so gesund, wenn man das macht.
Hm. Ja. Gibt es Sachen, über die du bewusst nicht singen würdest? Themen, wo du sagst, nee, traue ich mir nicht zu oder finde ich, sollte man nicht drüber singen?
Na, über Sachen, die mich nicht betreffen. Ich würde jetzt keinen Song schreiben über einen Mensch, der Rassismuserfahrungen gemacht hat zum Beispiel, weil das finde ich anmaßend. Ich kann darüber nicht berichten, ich habe das nie erleben müssen und wenn ich dann damit Geld verdienen würde, würde es sich so eklig anfühlen. So eklig. Ich finde auch zum Beispiel deswegen problematisch, wenn Sarah Connor Vincent rausbringt. Mhm. Finde ich einfach nicht okay. Weil, also so ganz davon abgesehen, dass der Song an für sich schon schwierig ist auf vielen Ebenen, finde ich persönlich, ja. Aber ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Aber ich weiß nicht, wie cool es ist, wenn man dann damit Kohle verdient. Muss jeder selber wissen, aber das würde ich zum Beispiel nicht machen.
Ich finde es immer beeindruckend, mit wie vielen unterschiedlichen Musikern, Musikerinnen du zusammenarbeitest. Das fühlt sich immer so an, als wäre so eine riesengroße Ferienlagergemeinschaft und alle machen zusammen Musik, kommen aus den unterschiedlichsten musikalischen Ecken und einigen sich dann auf Mine. Das allererste Mal, dass ich dich zum Beispiel entdeckt habe, war bei einem Live-Mitschnitt von Schminke, wo so unglaublich viele Leute dabei waren und es aber so ein wahnsinnig tolles Gefühl vermittelt hat, dieses Lied. Es hat sich angefühlt, als hättet ihr eine unglaublich tolle Zeit miteinander und habt das aber eben auch dem Publikum vermittelt und mir als Zuhörerin, sodass ich dachte, da möchte ich mehr von hören. Da möchte ich mehr wissen, was Mine macht und was dieses Umfeld Mine ausmacht. Wie findest du all diese Musiker?
Oh, das hat sich so über die Jahre angesammelt.
Studium.
Also im Studium, also bei Schminke jetzt zum Beispiel, das war voll witzig, weil das war nur eine spontane Idee, ne? Also dieses Song, wir haben gesagt, am Schluss machen wir nochmal so eine Zugabe und dann kommt jeder nochmal auf die Bühne und dann schreibt jeder nochmal kurz einen Part und ich arrangiere dann dafür nochmal. Das war ganz witzig, dass das jetzt so ein Ding ist, weil so viele Leute stehen auf diese Live-Version,
ja.
Weil das halt so ein Kollektiv-Ding geworden ist. Das ist so voll, voll schöne Geschichte eigentlich. Aber ja, wenn man halt Musik macht, dann verbindet man sich halt öfter auch mit anderen Leuten, die Musik machen und daraus entstehen dann halt Zusammenarbeiten, Freundschaften oder wenigstens Bekanntschaften so. Und ich muss sagen, ich arbeite ja nur mit Leuten, die ich mag. Also es kann, die Kunst kann noch so geil sein, wenn ich das Gefühl habe, dieser Mensch macht Sachen, die ich nicht okay finde, dann kann ich mit demjenigen nicht zusammenarbeiten. Es macht mir auch die Kunst kaputt tatsächlich. Also wenn ich jemanden treffe und ich finde deren Kunst cool und dann merke ich irgendwie, der behandelt oder sie behandelt irgendjemanden nicht cool in der Crew oder keine Ahnung, dann ist das für mich so ein bisschen over, muss ich sagen.
Und wie hörst und entdeckst du neue Musik? Also gehst du in Plattenladen, hörst du Radio, gehst du zu Streamingdiensten? Wie ist das bei dir?
Unterschiedlich. Also ich gehe sehr, sehr selten in Plattenläden. Ich höre jeden Tag eigentlich Musik, die ich noch nicht kenne. Ich bin sehr neugierig und suche immer, aber das passiert eigentlich fast nur im Internet. Und viel auch über Freunde tatsächlich. Also ich tausche mich sehr, sehr viel mit musikbegeisterten Menschen aus und wir schicken uns immer wieder Links hin und her. Und da sind auch viele in meinem Umkreis, die auch so funktionieren. Und deswegen ist das auch geil, dass ich ständig irgendwelche Links denke, oh, hast du das schon gehört? Hast du das schon gehört? Oh krass, da muss ich ja. Weil manchmal hat man ja auch so Phasen, wo es ein bisschen so schwieriger ist, sich jeden Tag auch zu motivieren, mal neue Sachen zuzulassen. Aber dadurch, dass ich so ein Umfeld habe, passiert es automatisch dann, weil man will ja auch mitreden können. Es macht auch sehr viel Spaß, ehrlich gesagt.
Und Kopfhörer oder Lautsprecher?
Kopfhörer. Lautsprecher auch cool, aber Kopfhörer immer geiler.
Ich habe dich bei der Präsentation deines neuen Albums Baum gesehen und da hattest du ein Instrument, was ich nicht kannte und was aber lustig aussah. Ich weiß nicht mal mehr, wie es hieß.
Omnichord.
Okay.
Das war eine Elektroharfe von Suzuki.
Das ist aber auch nur eines von vielen Instrumenten, die du hast und die du spielst. Vibraphon, Mellophon, ich weiß nicht, was hast du noch alles für Instrumente, die jetzt nicht klassisch Gitarre, Klavier sind?
Ich habe viele. Ich habe ein Gitarrett, ich habe eine Duduk, ich habe eine Can, das ist eine thailändische Flöte. Ich habe eine Drehleier, ich habe ein Autoharp, ich habe ein Harpeggi. Also die meisten kann ich ja gar nicht richtig spielen, das muss ich ja auch dazu sagen. Ne? Ich bin immer auf der Suche nach Sounds und damit produziere ich und ich kann dann, wenn es hochkommt, so ein, zwei Songs damit spielen. Aber das war's, also weil ich irgendwie nicht so dranbleibe beim Üben oft.
Und wo findest du die Instrumente?
Die laufen mir so über den Weg.
Wo läuft einem dein Omnichord über den Weg?
Im Internet.
Okay. Also, aber da musst du danach suchen.
Nee, ich habe ein Video gesehen von einer Künstlerin damals. Das ist schon sehr lange her. Und Robin zum Beispiel hat auch einen Omnichord benutzt in der Produktion. Habe ich aber erst später gemerkt, als ich es dann hatte. Und dann habe ich den Sound wieder entdeckt in ihren Produktionen. Ja, also wenn ich an einem Musikladen vorbeigehe, den ich nicht kenne, dann gehe ich da auch gerne rein und stöbere so ein bisschen. Das finde ich schon immer geil. Oder so Vintage. Das ist am allergeilsten. Vintage-Musikinstrumente-Läden. Ach, da kann ich sehr lange Zeit verbringen.
Ich habe ja vorhin zu Beginn der Sendung gesagt, dass du für mich die Musikerin aktuell bist mit den besten, beeindruckendsten, berührendsten Texten, mit den besten Arrangements. Aber das ist ja nur meine ganz persönliche Meinung. Wie ist das denn bei dir? Wonach entscheidest du oder wie misst du, ob du erfolgreich bist? Oder ist das ein Gedanke, den du dir überhaupt nicht machst?
Also ich fühle mich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Klingt das egoistisch oder klingt das arrogant? Ich weiß nicht. Ich verdiene ja damit mein Geld. Das ist für mich was ich mir nie vorgestellt habe. Ich habe das nie forciert oder so, weil ich dachte, dass das niemals möglich sein könnte. Weil ich halt es so liebe, so frei, kreativ zu arbeiten, dass ich darauf eigentlich gar keinen Wert legen kann, ob was Erfolg hat und es so passiert ist. Und ich fühle mich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich, weil ich das mache, nur das mache. Und ich hatte früher sehr viel weniger Geld, aber ich habe auch irgendwann, ich weiß noch, als ich das erste Mal gecheckt habe, ich habe im letzten halben Jahr kein Cover-Gig gespielt. So plötzlich aufgefallen. Und da habe ich mich schon gefühlt wie der King. Weil ich einfach so denke, so krass, ich verdiene jetzt mit Kunstgeld. Das hätte ich ja nie gedacht. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch schon erfolgreich gefühlt, als ich einfach das erste Album gemacht hatte. Da war ich noch weit weg. damit Geld zu verdienen. Aber überhaupt das gemacht zu haben und es herausgebracht zu haben, mich da getraut zu haben, auch irgendwie das zu machen. Für mich ist Erfolg halt nichts mit Größe oder Geld zu tun, muss ich ehrlich sagen, sondern halt eher so mit diesem, kann ich Dinge machen, die mir selbst Spaß machen? Ein glückliches Leben zu haben, das ist für mich krasser Erfolg.
Am 16. August, da spielst du in Leipzig auf der Parkbühne. Ich habe mal geguckt, die Tickets kosten knapp 30 Euro. Wie geht das, wenn man so an die Adeles, an die Billie Eilish, an die Taylor Swifts dieser Welt denkt, wo du mehrere hundert Euro hinblättern musst? Und da kommst du und nimmst irgendwie so wenig Geld. Bedeutet das dann, dass du am Ende deutlich weniger bekommst, dass die Musiker weniger bekommen, die mit dir spielen, oder dass du einfach genügsamer bist? Wie entsteht sowas?
Also ich entscheide die Ticketpreise nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was das kostet, muss ich ehrlich sagen. Das wird entschieden von Leuten, die sich damit auskennen, was sie glauben, dass die Leute bereit sind zu zahlen, glaube ich. Aber in dem Fall, wie zum Beispiel so Taylor Swift oder sowas, ein Stadion kostet ja viel, viel mehr Geld.
Ja.
Auch. Das darf man auch nicht vergessen. Da arbeiten ja dann ungefähr das Hundertfache an Menschen. Also wirklich, ich sage das jetzt nicht so daher, sondern das sind wirklich das Hundertfache an Menschen, die da arbeiten müssen. Allein um die Sicherheit zu gewährleisten in so einer großen Location. Da hast du natürlich auch einen ganz anderen Aufbau, ganz andere Technikkosten. Ich finde es auch problematisch, dass die Tickets so teuer sind, weil ich finde, es wird zu einem Luxusgut, ja, wo viele Leute aus Kultur ausgeschlossen werden. Es ist nicht bloß die Frage, willst du dir das leisten, sondern kannst du dir das leisten? Ich finde, man sollte es schon zugänglich machen. Und das muss natürlich auch jede Künstlerin für sich selbst entscheiden. Das muss natürlich finanzierbar bleiben. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es nicht finanzierbar bleibt, wenn man unter 200 Euro bleibt pro Ticket, wo irgendwie so, keine Ahnung, 20.000 Leute kommen, ja. Also teilweise sind ja die Ticketpreise bei 400 Euro, ja. Das würde ich auch aus Prinzip nicht machen, weil ich das echt dreist finde und auch ein bisschen schade finde, dass es dann irgendwie für Leute nicht zugänglich wird.
Ich habe schon gesagt, jetzt stehen ein paar Festivals an, die du im Sommer spielst, dann eben am 16. August Leipzig. Wenn jetzt gerade kein Konzert ist, keine Interviews so wie heute, wie sieht denn so der perfekte Mine-Tag aus?
Darf ich mir alles aussuchen?
Ja.
Also erstmal würde ich gerne länger schlafen als 7 Uhr. Das wäre mega geil. Und dann würde ich gerne erstmal einen Kaffee trinken, einen sehr guten Kaffee. Und dann würde ich gerne Sport machen.
Was für eine Sportlerin bist du? Lass mich raten, laufen.
Ja, auch, aber eigentlich, also ich mache Freeletics die meiste Zeit. Laufen kostet mich zu viel Zeit im Alltag und deswegen mache ich das seltener. Ich mache einmal im Jahr laufe ich einen Halbmarathon und darauf laufe ich dann vorher so ein bisschen mehr. Aber sonst mache ich eigentlich nur Freeletics.
Was ist das denn?
Das sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Das sind einfach so Push-Ups und Squats, Burpees, so.
Ja.
Das kann man überall machen, auch wenn man unterwegs auf Tour ist. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Und dann abhängen mit meinen Kids. Mit denen hänge ich wirklich gerne ab. Die sind so witzig. Die haben einen sehr guten Humor. Den Tag mit denen verbringen und irgendwas Cooles machen. Auf jeden Fall rausgehen.
Weil Spielplatz? Spielplatz, Mama?
Ja, ich gehe auf Spielplätze, aber es langweilt mich auch. Mhm. Also eigentlich brauche ich noch mehr Events. Ich fahre gerne mit denen irgendwo raus, wo ich noch nicht war. Ich gehe gerne in den Wald, renne da so ein bisschen rum. Ja, Spielplatz ist immer so eine B-Version von rausgehen. Wenn die dann pennen abends und geil, richtig geil essen. Ich mache gerne Burritos. Ich mache gerne Burritos selbst auch, weil dann kann ich sie genauso machen, wie ich sie am gernsten esse. Und dann abends würde ich gerne rausgehen in eine Bar und mit meinen Freundinnen hängen. Das wäre ein perfekter Tag.
Und welche Rolle spielt Musik bei all dem?
Immer. Also, es ist halt auch so, sag, was ein perfekter Tag. Also, wenn ja jeder Tag so aussehen würde, dann wäre das auch scheiße. Also, ich brauche das echt, dass ich mindestens schaffe, 1 bis 2 Mal die Woche Musik zu machen. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich ungenießbar. Also, für mein Umfeld auch. Ich nehme mir sogar manchmal, ich judge mich dann manchmal auch selber dafür, weil es fühlt sich irgendwie so falsch an, weil ich weiß, ich habe Verantwortung gegenüber meinen Kindern und so. Aber manchmal nehme ich mir in Berlin ein Hotel, damit ich im Studio sein kann und nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt gleich nach Hause. Damit ich einfach Open-End Musik machen kann. Das mache ich so alle paar Monate mal. Dann bin ich 2 Nächte im Hotel und bin dann da im Studio.
Gibt es schon neues Material für das nächste Album?
Ja. Ich habe gerade auf der Hinfahrt auch die ganze Zeit gehört, weil ich will das Ende noch anders arrangieren und habe schon voll viele Ideen. Ich habe 2 Songs jetzt gemacht, die ich beide richtig geil finde. Ich habe gerade richtig viel Bock zu schreiben. Richtig viel Bock. Das ist voll schön, weil es gerade halt in die Phase fällt, wo es auch in Anführungsstrichen jetzt wieder so Zeit wäre, mal vielleicht darüber nachzudenken, über ein neues Album anzufangen zu schreiben. Und es ist aber gerade so ganz natürlich passiert, einfach nur aus Bock heraus. Das ist cool, macht sehr viel Spaß.
Aber erstmal noch Konzerte und ja, eben am 16. August in Leipzig auf der Parkbühne.
So ist es.
Mine, heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Wie schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.